Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob dieses Lied jetzt noch jemand hören kann. Das läuft ja heute wirklich überall. Aber es klingt einfach so gut an diesem etwas tristen Dezembertag. Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen. Eins der Lieder auf Angela Merkels Wunschliste für ihre Abschiedsfeier heute bei der Bundeswehr. Über diesen Abschied, über Angela Merkel und Nina Hagen, habe ich mit Stefan Dethchen in unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Er hat ja Angela Merkel in Berlin über Jahre hinweg immer wieder aus nächster Nähe beobachtet. Vorher, da hat Angela Merkel nochmal mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten konferiert. Eine Bund-Länder-Runde war das mit, so sagt man das immer, weitreichenden Beschlüssen zur Corona-Politik. Diesmal aber wirklich weitreichend. Flächendeckend 2G soll jetzt kommen. Eine allgemeine Impfpflicht und außerdem Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Und noch so einiges mehr. Gudula Geuter erklärt uns das gleich genauer. Und dann noch ein Blick ins Ausland. Russland und der massive Aufmarsch von Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Was passiert da gerade genau und wie bedrohlich ist das alles? Wir hören die Analyse von unserem Korrespondenten in Moskau, von Florian Kellermann. Alles an diesem Donnerstag, dem 2. Dezember 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Angela Merkel übergibt das Kanzleramt zwar erst in der kommenden Woche, aber Abschied feiert sie schon heute mit einem großen Zapfenstreich bei der Bundeswehr. Das ist so Tradition. Wenn Frauen und Männer aus der Regierung ausscheiden, dann kriegen sie diesen Empfang. Merkels Abschied, 16 Jahre gehen da zu Ende. Da hatte ich heute Mittag beim Gespräch mit Stefan Dethchen noch so einige Fragen. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Tobias.
Stefan, kann man das irgendwie sagen, mit welchem Gefühl Angela Merkel diesen Abschied heute Abend miterleben und verfolgen wird?
Ach, ich glaube, mit so einer gewissen, vielleicht sogar heiteren Gelassenheit. Ich glaube, sie ist froh, dass ihr das gelungen ist, diese Amtszeit zu Ende zu bringen. Sie hatte immer gesagt, hat sich immer vorgenommen, das Amt mit Würde zu führen und auch mit Würde abzugeben. Das wird sie jetzt bis in die letzten Stunden und ein paar Tage, die ja dann noch bevorstehen, versuchen. Und ich denke, wir werden sie heute Abend da im Bendlerblock vor dem Bundesverteidigungsministerium bei diesem Zapfenstreich sehen. Ich vermute mal wieder sitzend. Sie steht ja nicht mehr bei den Empfängen, weil sie da letztes Jahr mal diese Zitteranfälle bekommen hat. Und ich denke, gerade wenn wir dann auch die Lieder hören, da wird man ein Lächeln in ihrem Gesicht sehen. Ob, wie bei Helmut Kohl damals bei seinem Zapfenstreich, dann auch Tränen kullern, mal sehen.
Hat sie denn Pläne für die Zeit danach? Ist darüber etwas bekannt?
Ja, da hat sie sich ja mehrfach geäußert und hat gesagt, ich werde erstmal ausschlafen und ich werde erstmal, wie sie das mal formuliert hat, sinngemäß aufwachen morgens und dann Nachrichten hören. Sie hört ja, glaube ich, nach wie vor viel Deutschlandfunk auch und werde mich dann daran erinnern müssen, dass ich da jetzt nicht mehr zuständig bin. Und sie hat dann hinzugefügt, und das wird mir gut gefallen. Und dann hat sie mal, ich glaube, das war in Washington bei der Ehrendoktorverleihung, kürzlich hat sie gesagt, dann wollen wir mal sehen, wo ich wieder auftauche. Also ich vermute, die wird ziemlich bald dann da in der Uckermark in ihrem Garten auftauchen und einen Kuchen backen. Und dann, glaube ich, wird sie irgendwann, wenn das geht, wird sie wieder reisen. Ich glaube, es gibt viele Punkte in der Welt, wo sie auch als Bundeskanzlerin mal war, wo sie noch mal hin will. Das konnte man auch, wenn man sie da begleitet hat, immer wieder mal spüren, dass sie gesagt hat, Mensch, das ist schön hier und die Berge da hinten. Ich gehe gerne an die Berge, da wollte ich immer mal hin. Und da habe ich immer gedacht, da ist so ein Nachsatz dahinter, da werde ich auch noch mal hingehen.
Gibt es neben diesem großen Zapfenstreich heute Abend, gibt es da noch weitere Abschiedsfeiern in den nächsten Tagen bis zur Übergabe an Olaf Scholz?
Na, Feiern sind ja sowieso sehr begrenzt. Auch heute Abend hat sie ja nur einen ganz kleinen Kreis eingeladen. Alle, die mal als Minister und Ministerin in ihrem Bundeskabinett sein werden, werden da dabei sein. Sie ist ja jemand, der selber sehr, sehr darauf geachtet hat, die Abstände zu halten und Formate zu reduzieren. Das hat übrigens auch dazu geführt, dass wir als Journalisten sie kaum noch unmittelbar gesehen haben. Sie hat auf diese Abschiedsreisen hat sie keine Pressedelegation mehr mitgenommen. Früher gab es ab und zu mal so Runden, Gesprächsrunden, wo sie dann so die Leiter der größeren Büros ins Kanzleramt eingeladen hat. Das hat in der Corona-Zeit kaum noch stattgefunden. Also sie ist auch uns da etwas in die Ferne gerückt. Und dann wird es eben, aber wenn wir bei Feiern sind, wird es dann die Amtsübergabe geben, dann nächsten Mittwoch. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Das weiß ich damals, als 2005 sie das übernommen hat. Da gibt es dann relativ schmucklos, gab es eine Mitarbeiterversammlung unten in dem großen, in der großen Lobby des Bundeskanzleramts. Kurze Reden damals, Abschiedsrede von Schröder und kurz ein paar Worte von Merkel. Und dann fingen die an, sind die gleich ins Büro gegangen. Das wird da jetzt auch so sein. Aber es gab ein Detail, das hat mir jemand aus ihrem Umfeld mal erzählt, dass Schröder damals Wert drauf gelegt hat, dass sie durch den Seiteneingang das Bundeskanzleramt als frisch gewählte Kanzlerin betritt. Das ist der sogenannte Arbeitseingang und nicht durch den Protokolleingang. Das ist der große Haupteingang, wo auch Staatsgäste, Regierungschefs bei ihren Besuchen empfangen werden. Und das hat, ich weiß nicht, ob sie selber, aber jedenfalls ihre engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damals ein bisschen geärgert. Das fanden die Schofel. Bin ich mal gespannt drauf, ob sie Scholz jetzt vorne durch den Haupteingang kommen lässt.
Okay, da müssen wir nächste Woche unbedingt darauf achten, was da passiert. Jetzt heute Abend, wir haben es, hören es schon seit Tagen immer wieder, wenn man bei YouTube gerade Nina Hagen eingibt, bekommt man sofort die Stichworte Farbfilm, Farbfilmtext. Dieses Lied heute Abend, du hast den Farbfilm vergessen, ja. Mein Michael, ist ein DDR-Hit aus den 70er Jahren.
Toller Ohrwurm, ne?
Ja, Wahnsinn, von Nina Hagen. Jetzt setzt sie diesen Hit auf einmal so als einen Akzent. Ich würde das als DDR-Akzent bezeichnen. Warum hat sie so etwas in ihrer Amtszeit so selten gemacht und warum macht sie es dann ausgerechnet heute?
Also erstens finde ich, hat sie das in ihrer Amtszeit nicht so selten gemacht, wie das behauptet wird. Wenn man genau hinhört, dann hört man da das schon immer wieder. Also ganz besonders natürlich im Ausland, da hat sie immer wieder teilweise auch wirklich strategisch die Karte gezogen in Diskussionen mit Orban zum Beispiel. Gesagt, ich bin hinter einer Mauer aufgewachsen, niemand muss mir sagen, was Freiheit ist und so weiter. Ja, jetzt setzt sie diesen Akzent und ich finde, es ist ja ein tolles Lied. Nicht nur diese wirklich hinreißende, schmissige Melodie, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich habe es mir in den letzten Tagen auch nochmal angehört, auch alte Videos von Nina Hagen angehört. Und da geht einem ja auch nochmal auf. Also ich meine, stell dir mal vor, wir können uns ja beide noch authentisch dran erinnern, Ende der 70er, in frühen 80ern hätte uns mal gesagt, eine Bundeskanzlerin wird verabredet und das Stabsmusikchor der Bundeswehr spielt zum Abschied Nina Hagen.
Ja.
Und dann noch hinzufügen und dann zieht dann in der nächsten Woche die Managerin von Tonsteine Scherben als Kulturstaatsministerin ins Bundeskanzleramt ein. Also das hätte sich ja keiner ausmalen können. Aber ich finde den Text eben auch gut, weil es nicht einfach eine DDR-Reminiszenz ist, sondern es ist ja ein Text, wo es um Erinnerung geht. Also das ist dieses Thema, die Nina Hagen, die sich an ihren Urlaub auf Hiddensee, beliebtes Urlaubsziel da in der DDR, erinnert. Da geht es um Landschaft und Natur, das ist ein Merkel-Motiv, da kann sie viel mit anfangen. Ich weiß gar nicht selber, ob sie selber auch eine enge Verbindung zu Hiddensee hat, das war ja auch so eine Freak Insel damals, wer von Lutz Seiler den Roman Crusoe kennt, fantastisches Buch, spielt übrigens auch der Deutschlandfunk eine Rolle drin. Da geht es um diese fast hippieartige Community auf Hiddensee. Und dann im Lied eben stellt sie im Urlaub fest, der Micha hat den Farbfilm nicht dabei. Also in dieser DDR-Mangelwirtschaft, wo ein Farbfilm sowieso was Besonderes war. Und dann geht es darum, eben, was bleibt dann eigentlich von so einem Urlaub. Da gibt es dann den Refrain, alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Also wenn man das nicht in Farbe sieht, dann ist das gar nicht mehr richtig wahr. Also es geht auch um Rückblick, um Erinnerung und bei dem ganzen Lustigen, was das hat von dieser Frau, die da mit ihren nackten Füßen wütend in den Sand stampft, weil der Farbfilm nicht dabei ist, da ist eben dieses Erinnerungsmotiv drin und das hat vielleicht auch mehr damit zu tun, dass sie was drin gefunden hat. Wie wird das mal sein, wenn man sich an diese Kanzlerschaft erinnert, was ist dann eigentlich wahr und wie ist das dann mit den Farben und Nuancen, die dann später mal in der Erinnerung in sowas reinkommen?
Das ist ja alles schon sehr überraschend und genau wie du sagst, mit Nina Hagen, also Nina Hagen und Angela Merkel, das hätte man jetzt, also hätte ich zumindest jetzt niemals zusammen in einem Satz gedacht.
Ja, ich habe auch immer gedacht, kommt dann da, sucht sie sich irgendeine Wagner-Ouvertüre raus oder sowas.
Kann es sein, dass wir da an Angela Merkel eine Facette in den letzten 16 Jahren komplett übersehen haben?
Also wenn man sich mit ihr beschäftigt hat, wenn man auch sich mit ihrer Zeit in der DDR beschäftigt hat, gibt es zum Beispiel wirklich eine der besten biografischen Texte von ihr bis heute, ist die noch vor ihrer Kanzlerschaft veröffentlichte Biografie von Jacqueline Beusen, ehemalige Kollegin von uns, die sich mit dieser DDR-Zeit beschäftigt hat. Ich habe mit dem Kollegen Tom Schimek die Feature-Reihe Die Merkel-Jahre gemacht, wo wir viel mit Zeitzeugen gesprochen haben, mit Freunden von ihr, die sich an die Zeit erinnern, etwa an der Akademie. Dann hat man es da mit einem sehr lebenslustigen Menschen zu tun, mit jemandem, der sehr vielfältig am kulturellen Leben, an Literatur, an Musik interessiert ist, sehr gerne gefeiert hat. Und von daher hat es mich überrascht, aber wenn ich drüber nachdenke, dann auch nicht erstaunt. Das passt sehr gut dann auch gerade in dieser Mischung, muss man ja auch nochmal sagen. Da kommt dann eben Hildegard Knef, so das Berlin der 70er, das Westberlin der 70er, 80er Jahre. Auch so ein Sehnsuchtsort von ihr wahrscheinlich. Mhm. Und dann eben der Choral Großer Gott, wir loben dich.
Das auch Mischung. Genau, ja, das ist natürlich, das ist eine Mischung, die wirklich alles komplett abdeckt. Wir könnten jetzt noch viel mehr über Musik sprechen, Stefan. Ich möchte aber noch auf etwas anderes hinaus, nämlich vielleicht den Blick noch etwas weiten über die deutschen Grenzen hinaus. Ihre Regierungschefkollegen in Europa, und da hat sie ja einige miterlebt in den letzten Jahren. Machen die jetzt, wenn sie geht, drei Kreuze? Sind die happy, dass diese Zeit vorbei ist? Oder trauert man da in den anderen Hauptstädten Angela Merkel nach?
Ich weiß nicht, ob man ihr nachtrauert. Also wir haben da ja gesehen, etwa beim Abschiedsbesuch bei Emmanuel Macron, geradezu liebevolle, herzliche Abschiedsgesten, körperliche Nähe, sich in den Arm nehmen, umarmen, auch in dieser Zeit. Und das ist was wir seit langem gehört haben, wenn man gereist ist, wenn ich in Brüssel war, habe ich das immer wieder gehört, in anderen europäischen Hauptstädten. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondentenkollegen haben das berichtet, dass das sehr stark wahrgenommen wird und auch für Europa als eine Zäsur wahrgenommen wird. Und selbst die wirklich ihr in Gegnerschaft verbunden waren, wie Orban, da ist ja keiner gewesen, der irgendwie hat erkennen lassen, ich freue mich jetzt darauf. Zum einen, weil die natürlich wissen, die deutsche Politik wird sich mit dieser neuen Besetzung im Bundeskanzleramt, im Bundesaußenministerium nicht fundamental verändern. Deutschland stand ja nicht vor einer Richtungswahl, was Europa angeht. Aber was in diesen ganzen Bemerkungen über die Rolle Angela Merkels in Europa immer wieder deutlich geworden war, ist der Respekt, aber auch die Bedeutung, die sie hatte als eine Vermittlerin in Europa. Auch die Fähigkeit, in Brüsseler Verhandlungen Kompromisse herzustellen, mit allen zu reden, zu telefonieren, dann in den Nächten die Leute rauszuziehen, mit Tsipras draußen zu reden, wirklich immer gesprächsfähig zu bleiben mit allen. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr geschätzt wurde und wo seit langem immer wieder die Frage im Raum stand, weniger, was kommt dann in Berlin? Da wusste man schon, das gibt Kontinuität, aber was wird da in Europa? Es wurde immer wieder gesagt, das wird uns fehlen und wer, wie das ersetzt wird, das wissen wir nicht. Und dann gehört aber vielleicht auch dazu, dass es an manchen Stellen dann schon auch die Hoffnung gibt, in Frankreich etwa, wenn Emmanuel Macron die Wahl bestehen sollte, dass man dann vielleicht auch Partner in Berlin hat, mit denen man, wenn es um europäische Verfassungsreformen geht, wenn es um Visionen für Europa geht, mit denen man da weiterkommt als mit dieser Angela Merkel. Mhm.
Dann ganz kurz noch, Stefan, ist denn geplant, hat sie vor, jetzt nach ihrem Abschied noch mehr von sich preiszugeben? Ist da zum Beispiel eine Biografie geplant? Oder kannst du dir vorstellen, dass es noch größere, ich sag jetzt mal, private, vielleicht sogar Home-Stories gibt?
Nee, glaube ich, also das glaube ich überhaupt nicht. Es ist ja erschienen nochmal der Bildband von Herlinde Kölbel, von der Fotografin, die schon mal ein Bildband gemacht hat mit Politikern, die sie über lange Zeit beobachtet hat, wo nach wie vor auch sehr interessante Gespräche mit Merkel drin sind. Das sind nach wie vor Schlüsseltexte, wo sie sehr viel über sich selber redet. Jetzt nochmal die Fortsetzung jährlicher Porträts bis heute. Ich glaube nicht, dass es Home Stories gibt. Texte, ob sie sich selber hinsetzt und schreibt. Ich habe das ein paar Mal gefragt, Leute, die sie gut kennen, die eng mit ihr zusammenarbeiten. Das konnte keiner sagen. Ich finde aber, dass es fast zu den Aufgaben gehört von jemandem, der so eine prägende Rolle hatte, die Politik in Deutschland und der Welt so geprägt hat, so gestaltet hat, Auskunft zu geben, nachher Zeugnis abzulegen. Und ich weiß nicht, ob es ihr liegt, glaube ich eher nicht, aber sie ist ja ein protestantischer Pflichtmensch, vielleicht nimmt sie das als eine Pflicht an. Ich fände jedenfalls, das gehört fast dazu.
Und da würde ich voll mit dir übereinstimmen, das würde ich genauso sehen und würde mich auch drauf freuen, da ausführliches nochmal von ihr selbst vielleicht zu lesen oder auch zu hören. Stefan Dethchen in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Danke dir.
Tschüss, Tobias.
Und Stefan hat es ja schon erwähnt, seine Feature-Reihe Merkel-Jahre kann ich nur empfehlen. Interessante Einblicke, viele Stimmen zu Angela Merkel, auch von Leuten, die sie persönlich kennen. Ist alles nach wie vor zu hören in unserer DLF-Audiothek-App. Und ich kann außerdem verraten, wer die 6 Teile schon gehört hat, in den nächsten Tagen wird nochmal ein Bonustrack veröffentlicht. Teil 7 von Merkel-Jahre, der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Wie gesagt, unbedingt hören. So, und vor Angela Merkels Abschiedsfeier heute Abend in Berlin, da hat sie noch einmal die Ministerpräsidentenkonferenz geleitet.
Die Lage ist leider ernst und ich, wenn wir eine durchschnittliche Inzidenz jetzt von 130 wie Italien hätten oder 150, wäre es mir wohler. Das will ich ganz ausdrücklich sagen und dass wir unser Gesundheitssystem nochmal so fordern, dass viele Menschen auch ihre Operationen, auf die sie gehofft haben, die nichts mit Corona zu tun haben, jetzt im Augenblick nicht bekommen. Das muss uns alle anspornen, diese vierte Welle schnell zu brechen. Aber daran wird ja gearbeitet und auch wenn ich nicht mehr da bin, wird daran weitergearbeitet.
Neben Angela Merkel und den Länderchefinnen und Chefs war auch Merkels vermutlicher Nachfolger Olaf Scholz mit dabei. Und die Ergebnisse dieser Runde, die werden, so schätze ich das zumindest ein, den Alltag hier bei uns in Deutschland in den kommenden Wochen noch einmal deutlich verändern. Gudula Geuter in Berlin kann uns das genauer erklären. Gudula, hallo.
Hallo.
Lass uns einmal die Liste dieser Vereinbarung davon heute durchgehen. Es wird flächendeckend 2G kommen, kann man so sagen, oder?
Das kann man für weite Bereiche so sagen und das ist, glaube ich, das Einschneidendste an diesen Beschlüssen. Das ist das, was einige, das ist immer dieser unbestimmte Begriff, der ja nicht die Arbeitswelt betrifft und so weiter, aber was in weiten Bereichen eben der Lockdown für Ungeimpfte ist. Es wird für Freizeiteinrichtungen, Kulturveranstaltungen, das heißt aber auch zum Beispiel für Gaststätten 2G gelten. Es wird auch für den Einzelhandel, soweit wir jetzt nicht von Lebensmitteln, Apotheken, Drogerien reden, also Fragen des täglichen Bedarfs, wird 2G gelten. Es kann zum Teil, das gilt dann vor allem für die Veranstaltung, auch 2G plus angeordnet werden. Das heißt, dass auch Genesene und Geimpfte da nochmal einen Testnachweis bringen müssen. Aber im Wesentlichen betrifft das eben die Ungeimpften. Und ein wichtiger Punkt noch, es soll eben auch wieder Kontaktbeschränkungen für den privaten Bereich geben und zwar für Ungeimpfte, ziemlich scharfe sogar, nämlich ein Haushalt plus 2 weitere Personen aus einem oder 2 anderen Haushalten. Und das wird zu Diskussionen führen im privaten Bereich. Das soll auch für Geimpfte und Genesene gelten, wenn nur ein Ungeimpfter mit dabei ist.
Okay, also weitreichende Beschränkungen zunächst mal für Ungeimpfte. Die werden in viele Geschäfte und viele andere Einrichtungen nicht mehr so ohne weiteres reingehen können. Frage direkt, soll das irgendwie besonders kontrolliert werden? Steht da jetzt vor Geschäften in Zukunft jemand, der den Impfausweis kontrolliert?
Das ist so gedacht und derjenige oder diejenige, wer da stehen soll, das sollen die Leute in den Geschäften selber sein. Das heißt, da ist der Staat angewiesen darauf, dass das die Geschäfte selber tun. Das tut nicht die Polizei. Ich weiß nicht, wie weit da, das wird sich auch in den Ländern unterscheiden, Stichproben geplant sind. Besonders einschneidend, ich habe es schon gesagt, und auch konfliktträchtig ist natürlich der private Bereich und der ist natürlich auch besonders schwer zu kontrollieren. Das ist ja die alte Diskussion, die wir haben, dass da sicherlich nicht die Polizei Stichproben im Wohnzimmer durchführen wird. Aber ja, das soll kontrolliert werden und das gilt natürlich dann auch für Gaststätten und besonders auch für Kultureinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, die das kontrollieren müssen.
Gut, als nächstes hier auf der Liste habe ich stehen die allgemeine Impfpflicht. Die soll jetzt auf jeden Fall kommen. Darauf hat sich die Runde verständigt.
Nein, die Runde ist eigentlich nicht zuständig dafür. Zuständig ist hier der Bund. Und da wissen wir ja, dass es ein Gesetzgebungsverfahren geben soll, wo dieser sogenannte Fraktionszwang, also dass die Abgeordneten angehalten sind, mit der Fraktion zu stimmen, wie bei anderen Gewissensentscheidungen auch aufgehoben sein soll. Aber das, was die Länder heute mit dem Bund nochmal besprochen haben, ist, dass man das begrüßt, dass dieses Verfahren in Gang gebracht ist, dass man den Ethikrat auffordert, sich dazu zu verhalten, inwieweit eine solche Impfpflicht gelten kann, also ob überhaupt. Aber dann hat Markus Söder nach den Gesprächen heute auch noch mal betont, dass es eben dann auch auf die Frage ankommt, ab welchem Alter zum Beispiel das der Fall sein soll. Und wo wir gerade beim Impfen sind, was auch beschlossen wurde, was schon im Raum stand, ist, dass die Dauer des Impfnachweises, also das heißt die Dauer der Geltung der Impfung sozusagen, wohl weiter beschränkt wird. Das passiert ja ohnehin gerade schon auf EU-Ebene, die verantwortlich ist für den digitalen Impfpass. Das soll ja wahrscheinlich auf 9 Monate beschränkt werden. Und auch im Bund, das ist also der eigentliche Nachweis, der ja zum Beispiel auch per Impfpass stattfinden kann, soll jetzt besprochen werden bis zum Ende des Jahres, wie sehr dieser Zeitraum verkürzt wird.
Also das hieße dann ab einem bestimmten Zeitraum X nach 6, 7, 8, 9 Monaten gilt man nicht mehr als geimpft.
Es sei denn, man hat dann den Booster bekommen, ja.
Okay. Gut, Gudula, was ist mit Fußballspielen? Ist ja seit Tagen ein riesiges Thema. Gehen die so weiter, die Bundesligaspiele?
Jein, also so wie in Köln sollen sie nicht weitergehen, aber sie sollen weitergehen und war wohl auch ein Punkt, über den sehr lange zwischen den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gesprochen wurde. Das ist eine schwierige Gemengelage, denn einerseits ist bei Stadien im offenen Raum die konkrete Ansteckungsgefahr, wenn Abstände vereinbart werden und so weiter, nicht so groß, sagen Wissenschaftler. Andererseits haben wir diese Treffen davor und danach mit besonders wenig Abstand in der Regel, in der Realität. Und das, wo sich jetzt zum Beispiel Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg nicht durchsetzen können, Markus Söder und Michael Kretschmer haben sich auch schon sehr enttäuscht danach geäußert, ist, dass man eigentlich Geisterspiele wollte. Das, was jetzt vereinbart wurde, ist, dass insgesamt bei überregionalen Sport, Kultur und anderen Großveranstaltungen nur 30-50% der Plätze belegt sind. Immerhin 30-50%, das ist die Obergrenze dessen, was vorher diskutiert worden war. Und das bedeutet in Innenräumen maximal, also als zweite Grenze 5.000, in Außenräumen im Außenbereich maximal 15.000 Besucherinnen und Besucher unter 2G-Regel möglich ist natürlich auch, weil mir ist immer möglich, 2G+.
Gut, und dann, Gudula, lass uns noch auf die Weihnachtsferien schauen. Weihnachten feiern im Familienkreis und natürlich Silvester. Wie wird das laufen? Welche Regeln werden uns da treffen?
Was private Feiern betrifft, da haben wir tatsächlich dann auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte, wenn wir in besonders betroffenen Regionen sind. Und das heißt, ab einer Inzidenz von 350, da gelten dann Beschränkungen. Wie gesagt, wir sind immer bei Gruppen, wo alle geimpft oder genesen sind, sonst gelten diese ganz harten Regeln. Aber auch dann gelten Beschränkungen, die liegen aber deutlich höher mit 50 oder 200 Personen. Es hat zum Beispiel Markus Söder heute noch mal sehr dazu aufgerufen, das nicht zu nutzen, nicht auszunutzen. Es wurde außerdem das vereinbart für Silvester, was wir schon im vergangenen Jahr hatten, nämlich ein Böllerverbot auf Plätzen, die die Kommunen einzeln ausweisen. Ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik vor den Silvestertagen, was ja ohnehin dann nur direkt vor Silvester erlaubt ist, also tatsächlich insgesamt. Und das heißt also, gerade an Silvester soll eben auch versucht werden, besonders Ansammlungen zu vermeiden. Und außerdem soll das eben auch wegen der besonderen Verletzungsgefahr die Krankenhäuser entlasten.
Okay, Gudula, vielen Dank, dass du uns die Ergebnisse dieser Bund-Länder-Runde so kurz und prägnant zusammengefasst hast. Wir haben das hier jetzt aufgezeichnet, kurz vor vier. Und ich nehme mal an, das wird in den nächsten Tagen noch für einigen Gesprächsstoff sorgen, was da heute beschlossen wurde. Was meinst du?
Davon gehe ich aus. Dahinter stecken ja auch, es ist wirklich beachtlich, wie heute allgemein Einigkeit demonstriert wurde. Aber dahinter stecken ja auch parteipolitische Fragen, bundespolitische Fragen. Das muss jetzt auch im Bundestag noch durchgefochten werden, was zum Beispiel jetzt doch wieder erlaubt sein soll in besonders belasteten Gegenden. Da wird die FDP auch noch über Schatten springen müssen oder nicht müssen. Das wird die Diskussion sein. Es wird uns weiter beschäftigen. Jawohl.
Gudula, vielen Dank.
Gerne.
Danke dir vielmals.
Das war jetzt sehr trocken sozusagen, aber es ging ja auch um die Information.
Genau, ne? Richtig. Und die weitere Debatte machen wir dann morgen an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Super. Danke
Prima.
Dir, Gudula.
Bis dann.
Schönen Abend noch. Ciao.
Dir auch. Tschüss.
Viele Menschen überall in Europa machen sich gerade große Sorgen über das, was da gerade rund um die Ukraine passiert. Konkret an der östlichen Grenze zur Ukraine, auf der russischen Seite. Da werden seit Wochen massiv Soldaten zusammengezogen, über einen Abschnitt von vielen hundert Kilometern hinweg. Und immer wieder hören und lesen wir gerade, da könnte ein russischer Angriff drohen. Es wäre ein Krieg in Europa. Das sind, wie gesagt, einige Stimmen. Es gibt auch andere, die nicht ganz so pessimistisch klingen. Und ich habe mir heute einfach mal die genaue Lage in dieser Region erklären lassen von Florian Kellermann, unserem Korrespondenten in Moskau. Hallo Florian, grüß dich.
Grüß dich, Tobias.
Florian, könntest du uns einmal kurz erklären, was genau hat Russland da gemacht an seiner Grenze zur Ukraine in den vergangenen Tagen und Wochen?
Ja, das geht jetzt tatsächlich schon einige Wochen und hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel verändert in den letzten Tagen, sondern das war schon Anfang November dann der Stand, mehr oder weniger, den wir heute haben, dass nämlich Russland Truppen verlegt hat in Richtung oder an die ukrainische Grenze. Das sind diese taktischen Gruppen, wie sie genannt werden. Das heißt, es sind Einheiten, die relativ selbstständig sind und bestehen aus Soldaten, aus Panzern und aus Artillerie. Es sollen rund 40 solche Einheiten sein, mit etwa 100.000 Soldaten. Und die sind eben rings um die Grenze der Ukraine herum gruppiert, wo das eben im Bereich dann eben auch im russischen Einflussbereich ist. Das heißt also Russland oder möglicherweise dann auch über Belarus. Das heißt, es geht vom Norden, von Voronezh aus bis runter zum Schwarzen Meer. Und diese Bilder haben wir gesehen schon Anfang November und werden jetzt immer wieder wiederholt. Es sind auch die Verlegungen dokumentiert worden von Leuten, die das mit Handykameras gefilmt haben.
Russland sagt jetzt, diese Truppenverlegung, diese Aufrüstung an der Grenze, das sei eine Reaktion auf Truppenbewegungen auf ukrainischer Seite. Was ist da dran?
Also zunächst mal stimmt es so nicht ganz, wie du es gesagt hast. Also Russland sagt ja erstmal gar nicht viel zu seinen Truppenverlegungen, sondern sagt, es geht euch nichts an. Wir können auf unserem Territorium machen, was wir wollen und die Truppen so verlegen, wie wir das für zweckmäßig halten. Und was da genau passiert, das sagt ja Russland nichts dazu. Insofern kann es jetzt auch nicht sagen, das ist eine Reaktion auf irgendwas. Aber dann in dem Umkreis von diesen Antworten werden dann immer Kontexte gegeben von Russland. Und einer dieser Kontexte ist tatsächlich die Ukraine-Verlegetruppen. Ein anderer Kontext ist, die USA und die Ukraine haben gerade mit anderen Staaten noch ein Manöver im Schwarzen Meer veranstaltet. Und dann wird auch immer noch der weitere Kontext genannt und überhaupt die NATO-Osterweiterung in den 90er Jahren. Das war ja auch schon eine Aggression. Ein aggressives Verhalten gegenüber Russland. Und wenn dann jetzt noch dazu käme, sozusagen, dass die NATO auch in der Ukraine etwas stationiert, dann möglicherweise sogar dann eben dort auch Raketen stationiert, dann wäre die rote Linie auf jeden Fall überschritten. Also wird immer so ein ganz großes Fass aufgemacht, ohne dass man jetzt genau sagt, das ist jetzt eine Reaktion auf das. Was nun diesen konkreten Vorwurf anbelangt, die Ukraine, heißt es aus Russland, habe da 125.000 Soldaten in der Nähe des Donezbecken. Die Frage ist allerdings, wo soll die Ukraine ihre Soldaten überhaupt haben? Sie hat ungefähr 250.000. Natürlich hat sie davon die meisten im Osten des Landes, weil sie eben von einer Aggression, wenn überhaupt, denn eben von russischer Seite ausgeht. Und die Unterstellung, die Ukraine wolle eine militärische, in Anführungszeichen, Lösung suchen, also das Donetsk-Becken militärisch zurückerobern, die halte ich also für vorgeschoben, denn das würde für die Ukraine natürlich komplett im Fiasko enden, militärisch, weil Russland dann eben auch zurückschlagen würde und auch politisch, weil die westlichen Partner der Ukraine dann von der Seite Kiews abrücken würden. Sie unterstützen das natürlich nicht.
Jetzt wird immer wieder die Sorge geäußert, dass da möglicherweise tatsächlich ein russischer Angriff auf die Ukraine bevorstehen könnte. Wie begründet ist diese Sorge denn?
Ja, da gehen die Meinungen der Experten ja auseinander. Wobei die meisten schon der Ansicht sind, dass das, was Russland bisher an der Grenze gruppiert hat, an militärischer Infrastruktur, dass das nicht ausreicht für einen erfolgreichen Angriff auf die Ukraine. Dass also im Moment die Sorge noch verfrüht ist und man jetzt eben noch sehen muss, ob die Konzentration an Truppen weiter zunimmt, vor allem dann auch im Schwarzen Meer, weil man davon ausgehen muss, dass auch von dort eben ein Angriff kommen könnte. Es gibt aber auch andere Experten, die sagen, nee, das reicht schon. Aber 100.000, ich meine, wenn man sich die Zahlen gegenüberstellt, dann wird man schon skeptisch. Kann Russland mit einer solchen Zahl an Soldaten tatsächlich die Ukraine besiegen, die ja eine größere Armee hat, sicherlich eine schlechter ausgerüstete Armee, aber trotzdem schon die schiere Zahl würde also, ja, es würde nicht leicht für Russland mit dem, was im Moment an der Grenze ist. Aber es ist natürlich auch immer klar, selbst wenn das Ganze nur ein Trostszenario ist, das Russland hier aufbaut, selbst dann ist das Ganze gefährlich, denn dann können sich solche Dinge eben auch hochschaukeln und dann kann innerhalb von wenigen Tagen durch eine Eskalationsspirale ein Krieg entstehen, den möglicherweise niemand vorher so ganz groß geplant hat.
Mit welchen Szenarien wird denn da operiert? Was könnte Moskau oder was könnte Russland dort wollen? Eine komplette Besetzung der Ukraine zum Beispiel? Wäre das möglich?
Also das wäre, glaube ich, nicht möglich, eine komplette Besetzung der Ukraine. Das heißt, die Szenarien, es gibt da hunderte Szenarien leider, die gehen von, sagen wir mal, lokalen Konflikten aus, mit denen man die Ukraine quasi piesackt sozusagen, bis eben dahin, dass man in einer Art Zangenbewegung die Ukraine tatsächlich eben angreift, zum einen von Norden aus, und also von Woronesch aus Richtung Kharkiv, zum anderen von Süden aus, von der Krim aus Richtung Odessa. Und jetzt aber auch nicht mit dem Ziel, dann die ganze Ukraine zu besetzen, sondern eben möglichst schnell die ukrainische Armee de facto gefechtsunfähig zu machen, lahmzulegen, die Soldaten gefangen zu nehmen und dann eben die Ukraine aus dieser Position der Stärke heraus zu gewissen Zugeständnissen zu bringen. Wie weit die dann gehen, ist dann auch wieder eine Frage, was man dann tatsächlich beabsichtigt. Klar, hier ist auch die Maximalvorstellung, dass Russland eben verlangen würde, den Süden der Ukraine tatsächlich zu bekommen, also hier einen Streifen am Schwarzen Meer entlang, oberhalb der Krim bis hin zu Transnistrien, dann hätte man auch da eine Landverbindung zu dieser abtrünnigen Republik von Moldau, die ja von Russland abhängig ist, und hätte das Problem gelöst und hätte auch das Problem der Versorgung der Krim gelöst mit Wasser, was ja im Moment nicht stattfindet über den Krimkanal. Ja, das wäre das sozusagen ein Maximalziel, das man formulieren könnte. Es gibt aber auch kleinere Ziele, die da möglicherweise im Raum stehen.
Florian, jetzt hast du auch schon gesagt, viele Experten haben die Meinung, dass Russland überhaupt keinen Angriff plant, sondern dass das Ganze lediglich ein Signal, eine Drohung aussenden soll. Was könnte denn Russland hier signalisieren wollen oder erreichen wollen?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich ohnehin immer klar, dass Russland sagen will, wir sind eine Supermacht und ihr müsst euch für uns in Acht nehmen und ihr müsst uns ernst nehmen. Das ist also, die Botschaft steht immer im Hintergrund und auch das Bedürfnis von Wladimir Putin, also dem Präsidenten, als wichtiger Player weltweit wahrgenommen zu werden und zum Beispiel jetzt dann auch wieder ein Treffen zu erreichen mit dem US-Präsidenten Joe Biden. Das wird in Moskau kolportiert seit Wochen, dass das irgendwie angedacht wäre, wobei aus dem Weißen Haus dazu nichts kommt. Also das scheint eher eine Idee zu sein, die in Moskau geboren ist. Was könnte Russland noch erreichen? Ja, also natürlich das langfristige Ziel, das ganz wichtig ist für Moskau, dass die Ukraine sich nicht weiter, vor allem militärisch, dem Westen annähert. Also ein NATO-Beitritt der Ukraine wäre für Moskau nicht hinnehmbar, das hat Putin ja auch immer gesagt. Und schon die Stationierung also von NATO-Truppen in der Ukraine es ist für ihn auch schon eine rote Linie. Klar, es gibt dann auch, sagen wir mal, kleinere Ziele. Das wäre jetzt zum Beispiel in Kiew einen Regierungswechsel herbeizuführen, dadurch, dass das Land destabilisiert wird und dahingehend eben, dass dort wieder ein russlandfreundlicher Präsident sitzt. Mit Selenskyj hatte man ja die Hoffnung, dass der russlandfreundlicher sein würde als sein Vorgänger. Die hat sich aber nicht erfüllt. Da ist Enttäuschung eingekehrt in Moskau.
Was ist denn deine Ansicht oder deine Meinung, wie könnte man diese Lage entschärfen?
Ja, man kann ja grundsätzlich zwei Wege gehen. Der eine ist, Russland das zu geben, was es möchte. Das hat natürlich den Nachteil, dass man nie weiß, wann denn die Forderungen aufhören. Selbst wenn man sagen würde, ja gut, dann machen wir halt dieses und jenes Zugeständnis, ist ja unklar, was dann danach kommt, eben wenn eben Putin gemerkt hat, auf diese Weise komme ich vorwärts. Die andere Lösung ist natürlich, was heißt Lösung? Der andere Weg ist, die Ukraine massiv zu unterstützen und eben Russland zu signalisieren, also Härte zu signalisieren und zu zeigen, wir sind hier bereit, auch für uns Dinge zu tun, die uns wehtun, aber um eben hier diese Begehrlichkeiten Russlands, seine Nachbarn, seine östlichen Nachbarn hier mitzubeherrschen, um dem etwas entgegenzusetzen.
Gut, wie auch immer, Florian, dann hoffen wir, dass es dort nicht zu diesen beschriebenen Szenarien kommt. Trotzdem behalten wir hier im Podcast natürlich auch diese Region der Welt im Auge. Danke dir vielmals, dass du uns das so gut erklärt hast. Florian Kellermann in Moskau, vielen Dank.
Danke, Tobias.
Der Abschied von Angela Merkel, die Ergebnisse der Corona-Bund-Länder-Runde und die Spannungen an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland. Das waren unsere Themen heute hier bei Der Tag aus dem Deutschlandfunk. Wir hören und lesen immer noch sehr gerne, ob es Ihnen, ob es euch gefallen hat. Gerne auch als E-Mail einfach an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.